Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Emden ist heute der wichtigste Hafen im Land. Das war die Titelschlagzeile der Emder Zeitung am vergangenen Mittwoch. Der Hafen, das ist in diesem Fall die Nordseehalle. Hier trifft sich die maritime Wirtschaft mit Vertretern aus Bundes- und Landespolitik, von Bundeswehr und Verwaltung zur 14. Nationalen Maritimen Konferenz.
Dieses Treffen findet alle 2 Jahre statt. Der eigentliche Termin war 2025. Wegen der gescheiterten Ampelregierung und der damit verbundenen vorgezogenen Neuwahl wurde auf April 26 verschoben. Das Motto in Emden: mit Sicherheit voraus.
Die Nationale Maritime Konferenz, das ist so etwas wie das Klassentreffen der Branche. Rund 800 Menschen sind nach Emden gekommen, die Erwartungen sind groß. Mehr Sichtbarkeit jenseits der Küstenländer, mehr Wertschätzung für die maritime Wirtschaft, eine noch engere Verzahnung von maritimer Wirtschaft und Bundeswehr und auch eine bessere finanzielle Ausstattung, zum Beispiel der Häfen, und natürlich mehr Geld für die maritime Infrastruktur.
Angekündigt sind gleich 3 Bundesminister. Und auch der Kanzler hat sich auf den Weg nach Emden gemacht.
Wir fragen nach, ob die 2 Tage in Emden diese Erwartungen erfüllt haben oder ob es, wie so oft in den vergangenen Jahren, nur ein maritimes Netzwerktreffen war unter dem Motto: gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Das alles in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3730. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
Sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Es ist ein bisschen wie das Warten an Heiligabend. Nur viel größer und mit einer riesigen Bühne. Rund 800 Männer und Frauen sitzen dicht gedrängt in der Nordseehalle in Emden. Von milliardenschweren Reedereichefs und Werftvorständen über hochdekorierte Marineoffiziere bis hin zu Politikern aus dem Bund und Verbandsvertretern. Als Bundeskanzler Friedrich Merz die Bühne hochspurtet, hat er die Aufmerksamkeit sicher.
90% des globalen Handels. 90% des globalen Handels wird über die Meere abgewickelt. Für eine maritime Wirtschaft, die so innovationsstark und so leistungsstark ist wie die deutsche, bedeutet das ein enormes Wachstumspotenzial, und wir tun gut daran, dafür die besten Rahmenbedingungen in Deutschland zu schaffen.
Friedrich Merz ist Schirmherr der diesjährigen Nationalen Maritimen Konferenz. Der CDU-Politiker betont, dass er um die Wichtigkeit der maritimen Branche weiß.
Für eine Industrie- und Handelsnation wie Deutschland, wie wir es sind, ist die uneingeschränkte Nutzung globaler Seewege, ist maritime Sicherheit überhaupt die Voraussetzung für eine erfolgreiche Volkswirtschaft. Dieser Verschränkung von wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Arbeit, dieser Verschränkung müssen wir uns neu bewusst werden.
Eine wichtige Rolle misst Bundeskanzler Merz den norddeutschen Seehäfen bei, sowohl an Nord- als auch an Ostsee.
Die deutschen See- und Binnenhäfen sind gewissermaßen, wie soll ich es sagen, das Gefäßsystem unserer Volkswirtschaft. Sie sind zugleich die Dreh- und Angelpunkte für eine sichere, saubere Energieversorgung und für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ohnehin. Und damit Sie diesen Aufgaben, diesen Zukunftsaufgaben, vollumfänglich gerecht werden können, müssen sie ausgebaut, modernisiert und digitalisiert werden.
Da widerspricht wahrscheinlich niemand in der Branche ernsthaft. Nur alleine, so der Appell der norddeutschen Länder und der Häfen im Vorfeld der Nationalen Maritimen Konferenz, kann das der Norden nicht leisten. Statt wie bisher knapp 40 Millionen Euro pro Jahr fordert der Norden mindestens 500 Millionen Euro als Zuschuss des Bundes, damit die Häfen instand gehalten und ausgebaut werden können. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies:
Die Menschen erwarten von uns, dass wir das, was wir sagen, auch umsetzen. Und das schaffen wir nur, wenn wir nicht gegeneinander diskutieren, sondern miteinander an Lösungen arbeiten.
Mit Spannung erwartet die Branche deshalb ein Signal von Kanzler Friedrich Merz, dass sich der Bund mehr engagiert. Der stellt aber klar:
Die Bundesregierung leistet über den sogenannten Hafenlastenausgleich bereits jedes Jahr einen festen Beitrag zur Finanzierung der deutschen Seehäfen. Erhöhen, meine Damen und Herren, können wir ihn so einfach verfassungsrechtlich nicht. Denn bekanntlich ist nicht der Bund, sondern sind die Länder für die Hafenfinanzierung zuständig.
Nur im Einzelfall könne man davon abweichen, so Merz.
Wir schauen uns die in den zuständigen Bundesministerien sehr genau an, wo weitere Finanzierungsbedarfe der Seehäfen liegen und wie wir sie lösen können.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche versucht den Blick später über die norddeutschen Häfen hinauszulenken. Es sind Krisenzeiten.
Was wir wissen ist, dass sich die geopolitische Lage deutlich verändert hat. Die aktuelle Lage rund um die Straße von Hormuz zeigt es: gestörte Lieferketten, volatile Energiepreise und die direkten Folgen auf Investitionen, Inflation und Wachstum, sie treffen unser Land empfindlich. Freie Seewege, sichere Infrastruktur und starke Werften sind keine Selbstverständlichkeit. Sie sind Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, für Handel, für politische Handlungsfähigkeit und für Wachstum.
Um das alles zu stärken, legt die Bundesregierung einen 15-Punkte-Plan vor. Kritische Infrastruktur soll besser geschützt werden, etwa Seekabel und Pipelines. Die Häfen sollen für einen Konfliktfall ausgebaut werden. Gleichzeitig sollen auch klimafreundliche Antriebe für Schiffe vorangebracht und die Offshore-Branche gestärkt werden. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze, schätzt die Bundesregierung, könnten so in den kommenden Jahren zusätzlich entstehen. Nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland, etwa bei Zulieferern. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder:
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung der deutschen Flagge. Gerade in Krisenzeiten brauchen wir eine starke Handelsflotte unter eigener Flagge. Deshalb reformieren wir die Flaggenstaatsverwaltung, bauen Bürokratie ab und verbessern den Service. Unser Ziel ist klar: mehr Schiffe unter deutscher Flagge und mehr maritimes Know-how bei uns im Land.
Wie das gelingen soll und wie die norddeutschen Länder und Häfen auf die Absage auf mehr dauerhafte Unterstützung durch den Bund reagieren, dazu später mehr im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Das Hamburger Hafenkonzert bei der Maritimen Konferenz in Emden. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Sie waren dabei, als Kanzler Friedrich Merz seine Rede gehalten hat. Die Länder hatten große Hoffnung, dass man über das Thema Hafenfinanzierung und Beteiligung des Bundes weiterkommt. War da aus Ihrer Sicht genügend Zuversicht, die Kanzler Merz ihnen geben konnte?
Nein, es gab noch nicht die eigentliche Entscheidung darüber, wie es jetzt gelöst werden soll. Es ist ja nicht nur eine Enttäuschung auf Länderebene. Die gesamte maritime Wirtschaft guckt ja auf diese Frage und weiß, dass wir jetzt in der Zeitenwende erhöhte Anforderungen, auch was Investitionsbedarfe in den Häfen angeht, haben. Und das bedeutet, dass wir genau das tun müssen, was der Koalitionsvertrag beschreibt und was der Bundestag auch nochmal frisch beschlossen hat. Das ist jetzt eine Vereinbarung geben muss, dass Bund und Länder die gemeinsamen Aufgaben aus der Hafenwirtschaft auch gemeinsam finanzieren.
Es wird ja in der Vergangenheit viel über den Hafenlastenausgleich, 40 Millionen pro Jahr für alle norddeutschen Häfen geredet. Da sagt der Bund mittlerweile, das geht rechtlich nicht so einfach. Wie wäre denn aus Ihrer Sicht eine Lösung möglich?
Na, erstens geht es rechtlich, man muss es nur wollen. Wir können durchaus auch die Hafenlasten erhöhen, Inflationsangleichen. Aber es geht den Ländern gar nicht um eine juristische Diskussion. Es geht darum, dass wir im Ergebnis eine stärkere Finanzierung der Häfen auch durch den Bund erhalten. Und da gibt es verschiedene Wege. Eine Variante ist, dass Einzelinvestitionsvorhaben stärker als bisher vom Bund mitfinanziert werden. Das lässt sich sehr gut herleiten aus der Verantwortung, die der Bund trägt für die nationale Sicherheit und für die Infrastruktur, die ja im Interesse der gesamten Volkswirtschaft liegt. Denn Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und eine Exportnation, bei der 60% des Außenhandels von den Seewegen und damit von den Seehäfen abhängen.
Haben Sie da konkrete Projekte in Hamburg, im Hamburger Hafen und drumherum im Blick, wo Sie sagen, da müsste der Bund eigentlich einspringen, das müssen wir im Moment noch alleine zahlen?
Reihenweise. Es gibt eine ganze Liste an Investitionsprojekten, die sich allein in Hamburg auf über 8 Milliarden Euro summieren. Für die gesamte norddeutsche Seehafeninfrastruktur sind es 15 Milliarden Euro, die gar nicht die Länder, sondern die auch Experten von außen erhoben haben. Und allen muss klar sein, selbst wenn wir als Länder, wenn wir in Hamburg mit über 300 Millionen pro Jahr diese Infrastrukturmaßnahmen aus dem Hamburger Haushalt finanzieren, reicht es nicht aus für diese neuen Anforderungen, die wir in der Zeitenwende haben. Denn das ist ja der Kerngedanke, der sich jetzt durch die Zeitenwende, durch die Sicherheits- und Resilienzanforderungen Deutschlands ergeben, dass wir eben nicht nur das, was ohnehin an Planung gab, fortführen müssen und damit stetig auch unsere Investitionszuschüsse erhöhen müssen, sondern es geht nochmal auf eine neue Stufe. Es braucht zusätzliche militärische Kapazitäten in den Häfen. Es braucht beide Funktionen, Dual Use, wie man sagt, also eine zivil- und militärische Nutzung von Hafeninfrastruktur. Und die Anforderungen, die wir bisher haben, reichen nicht mehr aus. Alles, was Digitalisierung und Automatisierung angeht, muss mit erhöhten Vorkehrungen in der Cybersicherheit einhergehen. Wir werden alternative Routen und Reservekapazitäten brauchen, nicht mehr maximale Auslastung. Und absolute betriebswirtschaftliche Effizienz sind jetzt die Planungsgrundlage, sondern Redundanz, Reservekapazitäten und dadurch eben letztlich eine auch Ausfallsicherheit der Hafeninfrastruktur.
Da hören wir aus der Wirtschaft immer wieder die Forderung, das können wir so selber gar nicht leisten. Das ist natürlich wünschenswert, dass man quasi eine zweite Quelle hat, dass man einen zweiten Lieferweg hat, dass man einen zweiten IT-System zum Beispiel hat. Aber dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig.
Das ist eine betriebswirtschaftliche und eine kaufmännische Rechnung, die wir sehr gut nachvollziehen können. Das führt aber dazu, dass wir, wie wir das in der Pandemie gesehen haben, schon bei einem verlängerten Osterwochenende erkennen, dass die Babynahrung in Deutschland knapp wird. Das heißt, diese Just-in-Time-Lieferung, diese Just-in-Time-Logistik, die Minimierung von Lagerhaltung und Reserven sind eben nicht krisensicher. Und deswegen ist ja der neue Gedanke, Lieferketten sicherer zu machen, Lieferketten redundant zu machen. Das heißt, auch mal eine alternative Logistik zur Hand zu haben. Und dazu gehört eben auch, dass man diese Lagerhaltung, die Reserveüberlegung natürlich auch finanzieren muss. Das Ganze ist eine betriebswirtschaftliche Frage, aber es ist auch eine Investitionsfrage. Denn es geht um höhere Kapazitäten des Umschlags in den norddeutschen Häfen. Es geht um sichere Infrastruktur als bisher. Und das kommt als Anforderung noch einmal auf das hinaus, also kommt noch einmal dazu, auf das, was wir ohnehin in der Planung hatten.
Hier bei der Maritimen Konferenz in Emden, aber auch in Sicherheitskreisen hört man immer wieder den Satz, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Sie sprechen sehr viel über Infrastruktur, Anforderungen, Resilienz. Haben Sie das Gefühl, dass diese Zwischenstufe, wo wir uns vielleicht befinden, im Moment bei der Bevölkerung in Hamburg schon in Breite angekommen ist?
Sie beginnt jedenfalls wahrgenommen zu werden, diese neue Lage, denn es ist ja nicht so, dass jetzt schon direkt ein NATO-Russland-Konflikt ansteht. Aber wir müssen jedenfalls uns darauf einstellen, dass es Entscheidungen geben kann, die zumindest einmal im Vorfeld eine NATO-Truppenverlagerung ins Baltikum erfordert. Und wir haben vor kurzem das Panzerbataillon im Aufbau in Litauen besucht. Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und ich. Und dort haben wir, so wie von vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern der Bundeswehr gehört, dass selbst eine Verlagerung von Truppen an die Ostgrenze zu Russland enorme logistische Anforderungen stellt. Und das funktioniert zu großen Teilen über die Häfen. Und deswegen ist selbst nicht in einem Konfliktfall, sondern in einem Vorbereitungs-, in einem Präventivfall auch schon die Infrastruktur erforderlich.
Sagt Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Emden im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Vielen Dank.
Emden ist die größte Stadt Ostfrieslands. Hier an der Mündung der Ems wohnen knapp 50.000 Menschen. Die niedersächsische Kommune ist in diesem Jahr Gastgeber der 14. Nationalen Maritimen Konferenz. Am Rathaus werden die Gäste begrüßt vom Emder Glockenspiel, das 7-mal täglich zu hören ist. Und der wohl berühmteste Sohn der Stadt, Otto Walkes, sagt auch Hallo mit einem Megaplakat: Willkommen in meinem Emden und mit einem Ottifanten. Ich treffe den Oberbürgermeister Tim Krüthoff. Er ist parteilos und seit 2019 im Amt. Zunächst will ich wissen, was es mit dieser Schlagzeile auf sich hat. Emden ist heute der wichtigste Hafen im Land.
Der drittgrößte im Automobilumschlag, aber natürlich heute der größte Hafen im Herzen. Aber wir freuen uns natürlich über so viel Fokus hier auf unsere Stadt und hoffen, dass ja, die Beschlüsse von hier auch bundesweit ausstrahlen.
Aber was macht denn den maritimen Standort Emden aus?
Den macht natürlich einmal die Kompetenz im Fahrzeugumschlag aus, aber darüber hinaus ein Basishafen im Offshore-Bereich. Ja, und wir wollen uns natürlich hier entwickeln an der Ems. Wir sind eben auch ein Standort, der prädestiniert für die Marine ist. Dort haben wir uns entsprechend beworben und wir haben große Infrastrukturprojekte hier vor der Brust und wir hoffen natürlich, dass wir die auch mit Unterstützung von Bund und Land umgesetzt bekommen.
Und wie für alle Hafenstädte gilt auch für Emden, es gibt Baustellen, die beseitigt werden müssen. Dazu braucht es zunächst den politischen Willen.
Ja, ich habe einen ganz speziellen Wunsch. Seit über 20 Jahren sind wir in der Planfeststellung für das Thema der Außenems-Vertiefung. Das ist etwas, was man den Menschen nicht mehr erklären kann und da muss jetzt einfach politisch mal der Knoten durchgeschlagen werden. Das ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres Hafens, für die Erreichbarkeit und da wünsche ich mir, dass wir da wirklich jetzt mal den Knoten durchgehauen bekommen.
Emdens Oberbürgermeister Tim Krüthoff. Leer in Ostfriesland. Der Verband Deutscher Reeder hat am Tag vor der Nationalen Maritimen Konferenz eingeladen zum Ausbildungsforum. Im Zollhaus ist die Stimmung unter den Branchenvertretern gut, denn die Tendenz in Sachen Azubis, die geht nach oben, weiß Holger Jede vom VDR.
Wir haben in den letzten 3 Jahren eine deutliche Steigerung bei den Berufseinsteigern. Wir haben eine deutliche Steigerung auch im Bereich der Schifffahrt. Aber es ist noch nicht ausreichend. Wir müssen dranbleiben. Wir sind dabei mit unseren Konzepten, die wir haben, also ob das Ferienfahrerprogramm ist oder auch ob das die Botschafter-CEO-Geschichte ist, die wir als VDR initiiert haben, Bewegung in den Markt zu kriegen. Wir kriegen es auch hin, dass die Reedereien jetzt zu verstehen, dass sie selber auch aktiv werden müssen, dass sie selber präsent sein müssen. Dadurch haben wir eine größere Breite der Bekanntheit. Es ist aber noch nicht ausreichend. Aber es ist Bewegung, die deutlich in Richtung nach oben geht.
Klaus Küpper, Brise, beredert Forschungsschiffe. Meeresforschung ist ein tolles Thema, interessieren sich auch junge Leute, brennen dafür. Die Auszubildenden müssten ihnen doch eigentlich die Bude einrennen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Im Vergleich zu normalen Handelsschiffsreedereien haben wir doch ein großes Interesse bei den jungen Leuten, weil sie auf ganz modernen Schiffen eingesetzt werden und dabei die Forschung live begleiten dürfen. Und das ist wirklich ein Benefit, mit dem wir wuchern. Und deshalb ist die Bewerberlage gut.
Allerdings, die meisten Auszubildenden kommen immer noch aus dem Norden. Deshalb ist mehr Sichtbarkeit für maritime Berufe auch jenseits der Küstenländer notwendig. Bei Pauline Schirmeister hat das funktioniert. Sie ist zukünftige Schiffsmechanikerin und mit Begeisterung dabei.
Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr, also fast zu Ende. Juli bin ich fertig, also die Zielgerade läuft. Ich mache meine Ausbildung bei der Fairplay Towage Group und ich fahre Schlepper. Das heißt, wir sind überall in den Häfen unterwegs, aber nicht nur das, sondern auch offshore. Zum Beispiel leiten wir auch Ölplattformen mit raus.
Sie haben sich vor 3 Jahren für die Ausbildung entschieden. Wie war das damals? Wie sind Sie mit dem Beruf in Berührung gekommen? Wer hat es Ihnen erzählt, dass es sowas gibt? Wie war das?
Also es ist eine längere Geschichte. Ich wohne in der Nähe von Potsdam. Wir haben leider nicht so großes Wasser. Und ich habe in einer Marina gearbeitet für Sportboote. Fand das schon ganz nett, aber ein bisschen größere Schiffe hätte es denn doch sein können. Habe mich dann in Potsdam informiert. Die wussten leider gar nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Habe dann in Hamburg mich informiert und habe gehört, Schiffsmechaniker, das klingt richtig, richtig gut. Habe mich dann beworben bei den Reedereien und habe mich dann für die Schleppreederei entschieden.
Pauline ist die einzige Frau in ihrem Jahrgang. Aber Frauen in der Seefahrt, es werden mehr. Auch dank Cynthia Wolter. Sie setzt sich als Vizepräsidentin im Verband Deutscher Kapitäne für mehr Flexibilität, zum Beispiel bei den Arbeitsbedingungen ein.
Da reden wir ja vor allem darüber, dass wir auch lange an Bord bleiben wollen. Und da geht es vor allem darum, dass Arbeitsbedingungen geändert werden. Früher ist ein Kapitän klassischerweise sein Leben lang zur See gefahren. Im besten Fall war die Frau mit an Bord. Und man hat sich darüber gefreut, dass ein bisschen Familie mit dabei ist. Das war natürlich nicht für jeden möglich. Und heute sind wir in einer Wohlstandszeit, möchte ich behaupten, in der wir uns das leisten können, über andere Arbeitsmodelle nachzudenken. Im Offshore-Bereich gibt es mittlerweile Praxisbeispiele, wo eine Stelle sich nicht nur mit einer Person geteilt wird, sondern mit drei. Das heißt, ich könnte doppelt so lange zu Hause bleiben, wie ich arbeite. Man muss diese Impulse vielleicht einfach auch aus anderen Branchen mit reinnehmen. Man muss das Rad da ja nicht neu erfinden.
Im Gegensatz zur Seeschifffahrt ist die Binnenschifffahrt da vermeintlich besser dran. Da sieht man von Bord aus immer Land. Von Gerrit Fietze vom Bundesverband der deutschen Binnenschiffer möchte ich wissen, ob das die Ausbildungssituation leichter macht.
Ich glaube, dass das alleine nicht der Punkt ist, was es bei uns leichter machen würde. Das stimmt schon. Wir, links und rechts sehen wir meistens das Land, sind allerdings auch, wenn wir eben auf Schicht sind, sind wir relativ lange unterwegs, allerdings nur 2 bis 4 Wochen. Das ist dann nochmal der große Unterschied, glaube ich, zur Seeschifffahrt, wo es dann deutlich länger ist, sodass man zumindest, wenn man sich darauf einlässt, ein relativ geregeltes Arbeitsleben oder Privatleben auch zu Hause haben kann, weil man nach den 2 bis 4 Wochen auch 2 bis 4 Wochen zu Hause ist.
Und was ist eigentlich mit den maritimen Jobs an Land? Alexander Geißler vom Zentralverband der deutschen Schiffsmakler hat da eine Menge an Ausbildungsberufen zu bieten.
Im Wesentlichen die Schifffahrtskaufleute, da dann im Bereich Linie oder Tramp. Das heißt also dann nachher die Verwendung in der Befrachtung oder als Klarierungsagentin oder in der Linie, zum Beispiel bei großen Containerreedereien oder, was mein Favorit eigentlich letztendlich ist, die An- und Verkaufsmakler, also Leute, die Schiffe handeln. Und dafür ist die Basis für eine erfolgreiche Karriere ohne Studium der Schifffahrtskaufmann, die Schifffahrtskauffrau. Das ist die Basis für unseren Beruf.
Alexander Geißler von den Schiffsmaklern. Was bleibt von diesem Tag in Leer? Die Erkenntnis, dass die Branche zwar hochattraktive Ausbildungsberufe zu bieten hat, aber dass dies jenseits der Küstenländer immer noch viel zu wenig bekannt ist.
Es sind Wachstumsraten, von denen andere Branchen derzeit nur träumen können. Der Umsatz der deutschen Werften ist laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr um rund 15% gestiegen. Bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Emden habe ich mich mit Harald Fassmer und Daniel Friedrich verabredet. Friedrich ist Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste, Fassmer Präsident des Verbands Schiffbau und Meerestechnik. Herr Fassmer, setzt sich der positive Trend aus dem vergangenen Jahr eigentlich fort?
Der Trend hat sich bestätigt. Also die Situation im Schiffbau sieht ganz gut aus. Wir sehen großes Wachstumspotenzial, sowohl im zivilen, insbesondere natürlich im militärischen Bereich. Erste Aufträge sind ja erteilt worden. Also, und wir gehen davon aus und wir sehen das ja auch selber, was uns an Anfragen erreicht, sowohl national in Europa, aber auch weltweit. Also die Nachfrage ist da sehr stabil. Und insofern sehen wir ein großes Wachstumspotenzial im Spezialschiffbau.
Betrifft das alle Werften? Haben alle Werften davon oder gibt es da die großen Profiteure und gibt es welche, die eher leer ausgeht?
Also ich glaube, im Moment profitieren alle davon. Wir sehen eigentlich auf allen Werften positive Tendenzen. Insofern kann man da, glaube ich, nicht so sehr unterscheiden, auch wenn natürlich der Marineschiffbau momentan sehr präsent ist. Das muss man schon sagen.
Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Dieser Hochlauf der Produktion, mehr Aufträge, merkt man das auch bei der Zahl der Beschäftigten und letztendlich auch von dem, was man als Angestellter in dem Bereich verdienen kann?
Ja, wir merken es langsam, es zieht an. Wir haben noch die Aufträge aus der Vergangenheit, jetzt sind die neuen da. Aber natürlich wird Fachpersonal gesucht und gerade die Hochqualifizierten, da gibt es einen richtigen Kampf drum. Und nach vorne raus gibt es die Aufgabe, auszubilden, weiterzubilden, Leute für die maritime Wirtschaft zu gewinnen. Und wir haben da viele Zukunftschancen. Wer hat denn jetzt schon bis 2040, 42 Aufträge? Also von daher gerne in den Schiffbau kommen.
Gerne in den Schiffbau kommen. Das war jahrelang ja auch so eine Branche, gerade wenn es um Militärschiffbau ging, wo man manchmal so hörte, da ziert sich der ein oder andere, will ich da wirklich irgendwie mein Geld damit verdienen? Ist das anders geworden? Hat da auch eine Zeitenwende stattgefunden?
Also zunächst einmal hat ja das Image des Schiffbaus in den letzten 20 Jahren gelitten. Das muss man ja ganz klar sagen. Das Wort Werft war negativ behaftet und es fiel uns immer schon schwer, Fachkräfte für unsere Branche zu begeistern. Obgleich ja die Produkte, die wir dort herstellen, ob das nun ein Schiff für die Marine ist oder ein Forschungsschiff oder ein anderes Spezialschiff, eine Yacht oder ein Kreuzfahrtschiff, das sind ja hochspannende, technologisch hochanspruchsvolle Schiffe. Also vom Produkt her wirklich was Hochinteressantes. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Begeisterung und dass wir das Image unserer Branche wieder ins Positive wenden. Dafür ist es natürlich wichtig, jetzt positive Nachrichten auch zu verbreiten. Und das wird Zeit brauchen, also die Herausforderung dort Fachkräfte zu gewinnen, die wir brauchen, die sind sehr groß, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg jetzt.
Blick rüber zu den Gewerkschaften. Daniel Friedrich, tun die Werften genügend, um Fachkräfte auch ranzuholen, auszubilden? Die Ausbildungsquote ist ja durchaus in den vergangenen Jahren eher unterdurchschnittlich gewesen.
Die ersten fangen schon wieder an, mehr auszubilden. Und wenn wir zurückkommen zu Ausbildungsquoten von 10-12%, dann haben wir das eigene Personal in der Pipeline. Aber natürlich brauchen wir auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen. Wir brauchen die Frage von Weiterbildung. Also da kann mehr passieren, da muss auch mehr passieren. Und hoffe auch, dass hier aus Emden ein Impuls kommt, zu sagen, kommt zu uns, wir qualifizieren euch weiter und bei uns habt ihr gute Zukunftschancen. Und klar ist eben auch, Stichwort Marine, es ist auch so, dass da natürlich auch so eine Scheu abgenommen hat, mein Motto, auch in den Bereich zu wechseln. Das war vor 5 Jahren, 10 Jahren manchmal ein bisschen anders. Aber ist, glaube ich, für alle klar, wir leben in einer Geopolitik, wo das nötig ist. Und wir haben die gute Chancen gegenüber anderen Ländern, die Schiffbau abgebaut haben, die nicht für den Schiffbau gekämpft haben, so wie wir beide, dass die jetzt gar keine Werften haben, mit denen sie das selber gestalten können. Also von daher, jetzt gilt es, Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Armin Packberger, der Rheinmetall-Chef, sagt, wir gleichen zum Großteil auch schon diesen Stellenabbau, den es in anderen Branchen gibt, Stichwort Automobilbranche, aus. Ist das wirklich so extrem?
Da bin ich skeptisch. Ich gehe ja davon aus, dass wir 5.000 bis 8.000 Leute auf unseren Werften in den nächsten Jahren brauchen. Wenn ich mir anschaue, wie viel Auszubildende allein in der Automobilindustrie in Baden-Württemberg pro Ausbildungsjahr beschäftigt werden, dann ist das nicht ausreichend. Wir müssen unsere Beschäftigten finden, da kann man viel machen, aber der Schiffbau, die Rüstung wird aus meiner Sicht nicht die Probleme lösen, die woanders entstehen. Da brauchen wir eigene Lösungen. Und es macht ja auch keinen Spaß zu diskutieren. Du wohnst am Bodensee, aber oben, da gibt es jetzt irgendwie viele Arbeitsplätze. Die Menschen brauchen regionale Lösungen. So haben wir welche gebraucht und welche gefunden. Und so brauchen wir das auch für andere Situationen.
Harald Fassmann, die Bundesregierung hat ja erst vor wenigen Wochen beschlossen, auch Werften in das Großbürgschaftsprogramm aufzunehmen. Hört sich sehr technisch an. Für Sie ist das ein großer Durchbruch. Warum?
Ja gut, das ist erst einmal ja eine gute und wichtige Voraussetzung, dass wir überhaupt Zugang haben zu diesem Großbürgschaftsprogramm. Wie das im Detail ausgestaltet wird und was das dann bedeutet von den Zeiten her, die man dafür in Anspruch nehmen muss, was die Beantragung dieser Bürgschaften angeht, was die Kosten angeht, ob wir damit wettbewerbsfähig sind, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Wir hoffen, dass uns das aber wirklich helfen wird.
Ist Finanzierung da so eine schwierige Frage?
Absolut. Das sind ja Aufträge mit hohen Werten, die wir da bearbeiten. Und da geht es teilweise um Finanzierung. Da geht es aber auf jeden Fall auch um Aval. Also wir müssen für die Anzahlung, die wir von unseren öffentlichen Auftraggeber oder Kunden erhalten, Bürgschaften liefern. Und da haben sich in den vergangenen Jahren die Banken sehr stark aus dem gesamten Schiffbau her zurückgezogen. Also das ist ein großes Thema. Wir haben das ja auch in der Presse verfolgen können. Also das ist von daher wichtig und gut, gerade auch wenn es jetzt darum geht, Konverterplattformen zu bauen, die ja auch sehr hohe Auftragswerte haben. Da brauchen wir das ganz bestimmt. Wichtig ist eben, dass dann auch die Konditionen zu diesen Aufträgen insgesamt passen.
Sagen Harald Fassmer, der Präsident des Verbands Schiffbau und Meerestechnik, und Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. TKMS, früher ThyssenKrupp Marine Systems, ist eines der größten Unternehmen im Marineschiffbau in Deutschland, wenn nicht sogar das größte überhaupt. Die Schiffbaubranche insgesamt boomt, besonders aber der Marinebereich. Oliver Burkhardt ist Chef von TKMS in Kiel. Herr Burkhardt, der Boom hat seinen Auslöser ja in der Zeitenwende, die der damalige Kanzler Olaf Scholz 2022 ausgerufen hat. Was davon ist bei Ihnen schon konkret angekommen?
Die Zeitenwende ist bei uns angekommen, tatsächlich nicht 22, als er ausgerufen wurde im Februar, sondern erst im Dezember 24, und zwar mit der Bestellung von 4 weiteren U-Booten für Deutschland in dem Deutschland-Norwegen-Projekt. Das hat sich jetzt nochmal erhöht durch 2 weitere Boote von Norwegen. Und natürlich sehen wir weltweit eine steigende Nachfrage. Ich sage es mal so, das Prinzip war in der Vergangenheit, alle hatten Zeit und kein Geld. Heute haben alle Geld und keine Zeit.
Sie haben also keine Kapazitäten mehr, um weitere Aufträge anzunehmen, aber Sie haben sich ja trotzdem für neue Aufträge ins Spiel gebracht. Stichwort Übergangslösung für die Fregatten F-126, die noch nicht kommen. Warum?
Ja, also zunächst mal haben wir noch Kapazitäten, und das, was wir heute im Orderbuch haben, das sind über 20 Milliarden Euro, können wir mit dem, was wir heute an Werftstandorten eigenständig betreiben, wie Kiel oder Wismar zum Beispiel, auf jeden Fall abdecken. So. Natürlich schauen wir uns auch um. Deswegen haben wir uns vor 2 Wochen mit Navantia zusammengetan und haben gesagt, wir versuchen mal auszuloten, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Und zwar, dass man gegebenenfalls sogar HDW, also TKMS-U-Boote, in Spanien zumindest in Teilen oder sogar im Idealfall gänzlich bauen kann, wenn Kunden das wollen. Das ist ja immer die Voraussetzung. Und natürlich damit auch ein bisschen zeigen, dass wir nicht warten, bis die Politik irgendwie die europäische Konsolidierung ausruft, sondern sie müssen das schon als Unternehmen selbst in die Hand nehmen. Das heißt, wir bedienen damit, glaube ich, zwei Logiken. Das erste ist, dass wir uns europäischer aufstellen, diese Nachfrage versuchen zu bedienen und auf der anderen Seite auch den Kundenländern ein Angebot machen können, dass wir schneller werden. Weil den Bau eines U-Bootes können sie nicht beschleunigen, nicht sehr zumindest, das dauert ein paar Jahre, aber sie können in derselben Zeit mehr davon bauen. Und Wismar ist eine unserer Wachstumswerften, mit denen wir in den nächsten Jahren das abarbeiten, was wir haben. Und wenn noch mehr dazukommt, dann sehen wir uns auch links und rechts um.
Wir sind jetzt noch bei dem Thema Unterwasserschiffe. Überwasserschiffe sind Sie ja auch gut im Geschäft. Ich habe schon die F-126 angesprochen. Da haben Sie eine Übergangslösung vorgeschlagen. Sagen, wir können kurzfristig was liefern, was vielleicht nicht hundertprozentig dem entspricht. Wie weit sind Sie da?
Da sind wir sehr weit. Wir haben einen Vorvertrag, der bereits sicherstellt, dass 250 Millionen aufgewendet werden jetzt, um keine Zeit zu verlieren. Denn die Zeitleiste ist das entscheidende Momentum hier. Wir wollen 29 mit dem Bau dieser Schiffe fertig werden. Wir erwarten im Sommer dann den endgültigen Auftrag. Und ich sage es auch mal so, ich freue mich nicht, wenn unsere Konkurrenz sozusagen Probleme hat und die F-126 vier Jahre verspätet ist. Aber leider braucht dieses Land die Fähigkeiten, die dort drin stecken, vier Jahre früher. Und wir würden das liefern, was 29 gebraucht wird, eine ASW-Fregatte, also Anti-Submarine Warfare, U-Boot-Bekämpfung. Mit einem Produkt, was, glaube ich, ziemlich nah rankommt mittlerweile, was die Kampfkraft angeht, an die 126, aber deutlich eine halbe Milliarde billiger ist pro Schiff.
Wenn Sie sagen, Konkurrenz ist gut, trotzdem ärgert man sich natürlich irgendwie, dass man vielleicht nicht den Kuchen abbekommt, oder? Wenn es um Folgeaufträge geht.
Ich ärgere mich nicht, ganz ehrlich. Und ich denke, dass Sie meinen, dass jetzt mit Rheinmetall und NVL sozusagen etwas Neues entstanden ist. Das ist doch gut erstmal. Und ich habe da auch keine Sorge und sind da auch nicht in feindseliger sozusagen Partnerschaft unterwegs, sondern im Gegenteil, die 127, das größte wahrscheinlich zu bauende Schiff der nächsten Jahre, ist bereits aufgeteilt, insofern, als dass wir 66% und NVL, dann in Rechtsnachfolge Rheinmetall, 33% dieses Auftrages werden abarbeiten können, weil wir haben eine gemeinsame Gesellschaft gegründet und das sind die Mehrheitsverhältnisse dort.
Wie ist da der Zeitplan?
Der Zeitplan ist so, dass wir die 127 gerne noch in diesem Jahr in der parlamentarischen Befassung sehen würden, weil wenn man die Zeitleiste halten will, dass man 32, 33 das erste sozusagen losschickt und das ist nochmal ein ganz anderes Schiff, ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute haben, ist weitaus größer als die 126, ganz anders als die 123, die wir heute noch sozusagen die Dienste tut. Da, glauben wir, darf man auch keine Zeit verlieren. Und Sie hatten ja gefragt, Zeitenwende, ich denke, sie ist angekommen, sie ist auch in den Köpfen angekommen, nicht nur im Orderbuch.
Wir reden viel über Neubauten, aber die Marine Flotte wächst. Die Marine selber schaut sich Standorte an, wo sie vielleicht noch zusätzlich zu Wilhelmshaven an der Nordsee einen zweiten Standort bekommen kann. Parallel dazu stellt sich natürlich die Frage, wo werden diese ganzen Marineschiffe, die jetzt noch dazukommen, gewartet? Wo werden sie gepflegt? Das macht ja nicht die Marine alleine. Ist das auch ein Geschäftsfeld, wo Sie verstärkt draufschauen?
Selbstverständlich. Also wir reden jetzt nicht über den täglichen Service, irgendwie, sag ich mal, waschen, föhnen, legen. Ja, das meinen wir nicht, sondern wenn es um Midlife-Upgrades geht, wenn es um größere sozusagen Obsoleszenzbereinigung, also Aufrüsten an neuerer Technik angeht, steht natürlich die deutsche Werfenindustrie von, sag ich mal, Rostock bis oder ja, Wolgast bis nach Emden sozusagen zur Verfügung und ein Teil davon will die Marine ja selbst machen, deswegen das Arsenal auch in Rostock und den Stützpunkt. Ich denke, das sollte uns heute nicht zu viele Sorgen machen, weil das werden wir gemeinschaftlich sozusagen hinbekommen.
Deutsche Rüstungsgüter gelten im Ausland traditionell als hochqualitativ, als etwas, wo man viele auch neidisch drauf schauen. Haben Sie überhaupt noch Kapazitäten, wenn dann noch mehr Aufträge aus dem Ausland kommen würden, wenn die sehen, das läuft ganz gut? Sie haben ja schon das Beispiel Spanien angesprochen.
Mhm. Wir haben Kapazitäten dafür. Wir werden uns aber alle, und deswegen auch der Schritt Richtung Navantia, zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist, auch an anderen Stellen in Europa umgucken. Wir werden uns auch im Inland umgucken, Stichwort Gnück und Kieler Standort. Das sind alles Optionen.
German Naval, die Werft, die nebendran ist bei Ihnen in Kiel.
Genau, die ist nebendran oder wir neben ihr oder wie immer Sie es nehmen wollen, genau. Auf jeden Fall ist der Bedarf der nächsten Jahre zu bedienen mit dem, was wir entweder heute schon haben oder noch haben werden in den nächsten Jahren, weil wir werden wachsen.
Sagt Oliver Burkhardt, der Vorstandschef der Marinewerft TKMS im Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Nationale Maritime Konferenz. Das sind nicht nur Politikerreden, sondern auch sogenannte Branchenforen. Und da wird es konkret. Zum Beispiel in der maritimen Technik. Wie können maritime Technik und Verteidigung besser verknüpft werden? Wie funktioniert ein Austausch? Sonja Kirchberger, die Direktorin des Instituts für Sicherheitspolitik der Uni Kiel, sieht Nachholbedarf.
Es hat natürlich über viele, viele Jahre auch eine finanzielle Unterlegung gefehlt, um im nationalen Interesse auch solche Dinge zu bündeln, die eben wichtig sein könnten und dafür zu sorgen, dass die Industrie eben auch die Kapazität vorhalten kann, um dann tätig zu werden, wenn es nötig ist. Und da zahlen wir jetzt gewissermaßen so ein bisschen den Preis dafür, dass wir uns ausgeruht haben oder eben gedacht haben, all diese Probleme betreffen uns nicht.
Jetzt braucht es Unternehmen, die mit modernen Technologien im Bereich der Sicherheitstechnik arbeiten. Einer der Shootingstars in dem Bereich, die Helsing GmbH, ein auf KI im Rüstungssektor spezialisiertes Unternehmen. Sandra Jung von Helsing weiß sich auf gutem Weg.
Wir gucken mal in den Bestsellerkurs Marine. Was sagt er dazu? Der sagt, Automatisierung und künstliche Intelligenz bestimmen schon heute, wer das Seegefecht gewinnt. Software-Defined Defense ist also nicht nur eine Vision, sondern eine strategische Notwendigkeit, politisch gewollt und militärisch gefordert.
Allerdings gibt es einen Haken, das deutsche Preisrecht.
Wenn wir Software-Defined Defense ernst nehmen, müssen wir kommerzielle Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation ermöglicht, die Risikokapitalgebern es attraktiv macht, hier zu investieren in genau diese Technologien.
Eine verlässliche finanzielle Planung, das ist die eine Seite. Die andere, das Tempo bei Beschaffungsprozessen von Marine und öffentlicher Hand insgesamt. Gregor Mannherz ist Vertriebschef Integrierte Maritime Systeme beim Rüstungskonzern Rheinmetall.
Was wir aber im internationalen Kontext sehen, ist tatsächlich, dass wir diese Beschaffungsprozesse beschleunigen müssen. Das muss erheblich weiter nach vorne getrieben werden. Es muss wesentlich schneller werden. Aber der Anfang ist gemacht. Wir erleben es. Es sind positive Veränderungen da.
Die Firmen in der maritimen Branche sind auf enge Zusammenarbeit angewiesen. Nicht nur mit der Marine, sondern auch mit den Forschungsinstituten und Hochschulen. Professor Sören Ehlers ist Direktor des DLR-Instituts für maritime Technologien und Antriebssysteme und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für maritime Technik. Er hat also in Sachen Forschung und Technik den Überblick, was die Zusammenarbeit angeht.
Ja, eine gute Verknüpfung und Berücksichtigung vor allem der Forschungsinstitutionen. Manchmal fallen die vielleicht auch so ein bisschen hinten raus, weil sie sich historisch vielleicht auch nicht mit Defense-Themen beschäftigt haben. Und einige haben das ja auch in ihrer Ordnung, gerade der Universitäten, dass sie das nicht dürfen, möglicherweise. Das sollte man vielleicht hinterfragen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aus DLR-Perspektive spreche, wir machen das natürlich aktiv und betreiben das und suchen die Kontakte und versuchen die weiter auszubauen, um auch all dieses Know-how, das besteht aus der zivilen Seite, da einzubauen.
Immer wieder angesprochen in diesem Branchenforum, mehr Tempo. Beim Bund, in den Ländern, bei Entscheidern, bei der Bundeswehr. Was genau das heißt, sagt Markus Beer von Euroatlas.
Das Problem ist also nicht die Innovation, das Problem ist die Umsetzung. Und deswegen ergeben sich aus meiner Sicht drei Forderungen. Erstens Geschwindigkeit in der Beschaffung. Wir müssen Verfahren drastisch beschleunigen, in dynamischen Lagen auch unkonventionell und schnell beschaffen können. Zweitens den Zugang für kleine und mittelständische Unternehmen für kommerzielle Lösungen schaffen. Wir brauchen weniger Hürden, einfachere Zugänge und auch die Möglichkeit, verfügbare Systeme direkt einzusetzen. Und das Dritte ist frühe und verlässliche Finanzierung.
Auch der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Klaus Hohe-Matzen sieht Potenzial und hat einen pragmatischen Lösungsansatz.
Wenn ich unterwegs bin in diesen Unternehmen, in die Forschungseinrichtungen, komme ich immer mit guter Laune raus, weil ich das Gefühl habe, wir haben Lösungen. Also es wäre ja schlimmer, wir würden vor einem Momentum stehen, wo wir gar nicht wissen, wohin. Aber das ist nicht der Fall, sondern bei den Forschungseinrichtungen, bei den Unternehmen und auch im politischen Raum ist ein großes gemeinsames Verständnis. Und das ist der erste Schritt. Jetzt müssen wir Deutschen echt nur miteinander lernen, etwas weniger bedenken und dann ein wenig mehr Geschwindigkeit und dann kriegen wir es auch hin.
Sagt Klaus Hohe-Matzen, er ist Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein.
Stefan Timmes, der Mikrofon des Hamburger Hafenkonzerts. Er ist der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie Offshore. Und wenn man über die Windkraftanlagen auf See spricht, dann sind wir gleich bei dem Thema, das die maritime Konferenz hier bestimmt, das Thema Sicherheit. Was ist denn da in den vergangenen Jahren passiert, um diese Windkraftanlagen angesichts der veränderten geopolitischen Situation gerade in Europa besser zu schützen?
Ja, also spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine muss uns ja allen klar sein, dass sich unsere geopolitische Situation verändert hat. Und das spüren wir auch ganz deutlich im Bereich der Offshore-Windenergie. Wir schützen unsere Anlagen. Das tun wir durch Radar und auch durch Kameras. Und es gibt natürlich immer wieder auch Situationen, in denen Schiffe vor und in unseren Offshore-Windparks auftauchen, die da nicht hingehören. Und in den Fällen rufen wir beim Maritimen Sicherheitszentrum an. Das ist ein ganz praktischer Anruf. Und von dort aus erfolgt dann die weitere Koordinierung. Bundespolizei, die dann natürlich erstmal Aufklärung betreibt. Und im Extremfall, allerdings sollte dieser hoffentlich niemals eintreten, dann auch ein Eingreifen der Marine.
Das wollte ich gerade wissen. Solche Vorfälle kann man theoretisch diskutieren und man kann sich schützen. Man kann Vorsorge betreiben. Aber das passiert tatsächlich schon mehr oder weniger öfter, dass sich da Schiffe nähern, die da nicht hingehören.
Was wir beobachten, und das gilt generell für die kritische Infrastruktur in Deutschland, dass die Zahl der Sabotagen oder auch der hybride Angriffe sind solche, wo sie nicht genau sagen können, ob es nun eine Sabotage ist oder ein Unfall, dass diese Zahl der Vorfälle zugenommen hat. Und vor dem Hintergrund achten wir sehr genau auf die Sicherheit unserer Assets.
Wir erinnern uns noch alle, es ist gar nicht so lange her, es gab Anfang des Jahres den Nordseegipfel in Hamburg zum Thema Offshore-Windenergie. Da hat der Kanzler sich klar für den Ausbau der Offshore-Windenergie ausgesprochen. Gleichzeitig kam aber eine Stunde später die Bundeswirtschaftsministerin, die Gaskraftwerke bauen wollte und von Übergangstechnologie in Sachen Wind sprach. Wie ist denn die Unterstützung der Bundesregierung beim Ausbau der Offshore-Windenergie, was Genehmigungen angeht, was möglicherweise auch finanzielle Unterstützung angeht?
Wir sehen hier aktuell, dass wir darauf warten, dass das Windseegesetz veröffentlicht wird. Wir haben leider aktuell ein Auktionsdesign für die Flächen auf See, die dann bereitgestellt werden, um Offshore-Windparks zu bauen. Dieses Auktionsdesign ist wenig geeignet, dass Investoren Interesse finden. Wir haben im August vergangenen Jahres eine erste Ausschreibung gehabt, eine katastrophale Ausschreibung, in der nicht ein internationaler oder nicht irgendein Investor bereit gewesen wäre, in diesen Markt noch zu investieren. Leider lässt der Gesetzgebungsentwurf nach wie vor auf sich warten. Und wir haben in anderen Ländern gesehen, wie zum Beispiel UK, da gab es dann eine Woche nach einem gescheiterten Auktion, also das ist kein Sonderfall, dass es mal eine gescheiterte Auktion gibt, aber ein Treffen mit dem zuständigen Ministerium und der Branche und wenige Wochen später wurde erfolgreich eine 8 Gigawatt Auktion durchgeführt. Das wäre eigentlich der Maßstab und das würde ich mir wünschen, wenn hier alle vom Deutschlandtempo sprechen, dass wir das auch hier zulande hinbekommen.
Sie sprachen von dem neuen Gesetz. Was würde das denn erleichtern?
Wir hungern nach Investitionssicherheit in dieser Branche. Wir brauchen einen stabilen Rahmen, weil wir es hier mit Langzeitprojekten zu tun haben. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie in eine Ausschreibung heute reingehen und diese gewinnen, dann brauchen Sie noch 5 bis 7 Jahre, bis Sie mit Ihrem Offshore-Windpark in Betrieb gehen. Wenn Sie in dieser Zeit ständig wechselnde Rahmenbedingungen haben, alleine schon die Zeit zwischen Ausschreibung und dem Moment, wo Sie die Großkomponenten bestellen, alleine schon diese Zeit wird 3 bis 5 Jahre dauern. Und wenn in dieser Zeit sich Rahmenbedingungen ganz radikal verändern, dann haben sie Schwierigkeiten, ihre Investitionen durchzuführen. Und wir erwarten von der Politik, die ja genauso wie wir alle darauf angewiesen ist, dass wir unsere Offshore-Windparks bauen, damit wir Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten können, dass dieser stabile Rahmen gegeben wird.
Jetzt kommt, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, jetzt kommt der Sicherheitsaspekt noch dazu, der wahrscheinlich eine ganze Menge an Investitionen braucht, die Geld kosten. Gibt es da auch Unterstützung seitens des Bundes? Ist da irgendwas in Sicht?
Ja, wir sprechen hier vor allem erstmal von Planung by Design. Also in dem Moment, wo wir unsere Offshore-Windparks planen, eigentlich sogar noch vorher, nämlich im Rahmen der Ausschreibung, müssen wir bereits wissen, was von uns genau verlangt wird. Klar ist, wir sind zivile Infrastruktur. Das heißt, wir selber werden nicht mit der Waffe in der Hand die Anlagen verteidigen, sondern das ist ganz klar staatliche Aufgabe. Wir sprechen ja hier auch vom Gewaltmonopol. Aber diese Branche leistet auch einen Beitrag zur Aufklärung. Also in dem Moment, wo wir fremde Schiffe in unseren Offshore-Windparks bemerkten, solche, die vielleicht ihr automatisches Identifikationssystem ausgeschaltet haben und trotzdem dort sind, machen wir entsprechende Meldungen an das Maritime Sicherheitszentrum.
Wir reden hier auch bei dieser Konferenz über die klare Identifikation. Was ist denn eigentlich sicherheitsrelevante Infrastruktur in Deutschland? Bei den Häfen, ja klar. Wie ist es bei den Offshore-Anlagen auf See?
Unstreitig, absolut ja. Also Energieversorgung in dem Stil und der Größenordnung, über die wir hier sprechen, das sind, wenn Sie sich das jetzt mal vorstellen, wir haben aktuell 10 Gigawatt Offshore-Windparks am Netz. Das entspricht der Leistung von 10 großen Kraftwerksblöcken. Wenn Sie die starkartig vom Netz nehmen würden, aufgrund eines Sabotageaktes, hätte das verheerende Folgen für unser Energieversorgungssystem. Das können wir uns nicht leisten und deshalb müssen wir das auch schützen.
Sagt Stefan Timm, er ist der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie Offshore. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Das Hamburger Hafenkonzert von NDR 90,3 bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Emden. Sicherheit, das ist im Moment in der Branche das große Thema. Wie kann die Infrastruktur auf See geschützt werden? Was kann Deutschland tun, um Handelswege zu sichern? Der Blick richtet sich dabei auch und vor allem auf die Marine. Und die ist innerhalb der NATO vor allem dafür mitverantwortlich, die sogenannte Nordflanke zu schützen. Die reicht von der Nordsee über die Ostsee bis in den Nordatlantik. Inspekteur und damit quasi Chef der Marine ist Vizeadmiral Jan-Christian Karg. Er hat mit Blick auf die Bedrohung aus Russland die Devise ausgegeben, jeder Tag, an dem Wladimir Putin morgens beim Blick in den Spiegel sagt, heute ist kein guter Tag, um die NATO anzugreifen, sei ein guter Tag. Und das, so Karg, funktioniert.
Immer besser. Für mich ist Abschreckung ein zentrales Element. Wir sind dabei, die Marine einmal rund zu erneuern. Die Marineflieger werden komplett neu gedacht und neu gemacht. Mit großen unbemannten Flugdrohnen, mit neuen Kampfhubschraubern, mit Seefernaufklärern. Das ist der erste Schritt. Wir investieren massiv in Innovation. Und wir sind auf einem guten Weg. Ehrlicherweise muss ich natürlich sagen, mir geht es nicht schnell genug. Das ist nun mal so. Das kommt mit dem Amt und mit der Verantwortung. Aber wir sind auf einem guten Weg, dass Herr Putin morgens in den Spiegel gucken kann.
Aber noch sind die Kapazitäten begrenzt, gesteht Vizeadmiral Karg. Auch mit Blick auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormuz, die seit Wochen blockiert ist.
Die Marine muss Prioritäten setzen. Wir haben die kleinste Marine aller Zeiten, das sollte jedem bewusst sein. Und mein Hauptfokus liegt auf dem Schutz der Nordflanke. Alles, was wir anders priorisieren, und das ist politisch natürlich erforderlich, in bestimmten Situationen und insbesondere in dieser Situation jetzt, bedeutet, dass ich an anderen Stellen abziehen muss oder andere Mittel ansetzen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, als der Krieg im Iran losging und sich abzeichnete, dass die Seeverbindungswege, unsere wichtigen Seeverbindungswege durch die Straße von Hormuz eingeschränkt würden. Wir dürfen die Nordflanke nicht vergessen, denn der Kunde, den wir dort oben haben, macht Dinge und auf die müssen wir auch aufpassen.
Dennoch, die Marine schickt nun von Kiel aus ein sogenanntes Minenjagdboot ins Mittelmeer. Quasi als Vorbereitung auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormuz. Wobei Freikämpfen, wie es Inspekteur Karg nennt, wolle die Straße von Hormuz aktuell wohl niemand ernsthaft.
Was Sie dort sehen, ist das, was wir im Roten Meer gesehen haben, aber nochmal einen drauf. Das heißt, Sie haben ballistische Flugkörper, Seezielflugkörper, Drohnenschwärme in allen Dimensionen. Das ist kein Spaß. Und jetzt auch noch Minen.
Sehr aufmerksam verfolgen die deutschen Reeder die Lage, die seit Wochen Schiffe in der Region haben. Darüber habe ich am Rande der Nationalen Maritimen Konferenz mit Rolf Haben-Jansen geredet, dem Vorstandschef der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd, der Nummer 1 in Deutschland.
Wir haben da heutzutage auch noch einige Schiffe, die in den Upper Gulf sind. Man versucht, die so schnell wie möglich rauszuholen, aber Sicherheit ist zuerst auch eine Sache, wo es geht um die Menschen. Ja? Denn es geht für uns auch am Moment gerade um die Leute, die noch an Bord sind oder auch die Kollegen noch in die Region arbeiten.
So viele Krisen wie aktuell, hat man das Gefühl, gab es noch nie? Oder ist das ein subjektiver Eindruck?
Ich glaube, das ist subjektiv, aber gefühlt gab es natürlich sehr viele Krisen über die letzten 5, 6 Jahre. Sicher deutlich mehr als in die Dekaden davor.
Sicherheit, wenn wir darüber das Thema reden, dann, wie gesagt, wir reden häufig über militärischen Einsatz. Tut der Staat genug, um, ich sag mal, die Handelswege und letztendlich, Sie sind ja Teil eines Handelsweges, zu schützen?
Ich glaube, viele geben sich viel Mühe, aber heutzutage ist leider so viel los, dass man auch die militärische Unterstützung braucht. Wir wissen aber auch, dass das auf Dauer keine Lösung ist. So von daher hoffen wir auch, dass auf diplomatischer Ebene irgendwann Lösungen gefunden werden, die es uns wieder ermöglichen, zu einem normalen Zustand zurückzukehren.
Sie haben ein neues Konzept aufgesetzt mit Maersk zusammen, Gemini, wo Sie letztendlich auch versuchen, die Lieferketten ein Stück weit sicher zu haben. Wir haben ja letztendlich im Moment gerade eine große Bewährungsprobe. Wie ist Ihre Bilanz, vorläufige Bilanz? Bewährt sich das? Ist das besser für solche Krisenzeiten?
Ich glaube, das ist besser. Ich meine, da ist die Bilanz ganz positiv. Wir waren, seit wir angefangen haben, Anfang letztes Jahres, sind wir in der Lage, ungefähr 90% Fahrplanzuverlässigkeit zu liefern, auch während Krisenzeiten. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Und das zeigt auch, dass man manchmal Innovation braucht, ja, um sich vorzubereiten um tatsächlich reagieren zu können, wenn es nötig ist. Und die Zeiten haben sich einfach verändert.
Ihre Prognose, wenn die Straße von Hormuz wieder offen ist, wie lange dauert es, bis die Lieferketten wieder einigermaßen im Lot sind?
Ich gehe davon aus, dass es mindestens 3 Monate dauert.
Vielen Dank.
Am Mikrofon des Hamburger Hafenkonzerts, das heute aus Emden kommt, von der Nationalen Maritimen Konferenz, sind 2 Menschen, die in Sachen Klima die Experten sind. Zum einen ist Malte Siegert hier vom NABU, zum anderen Frank Böttcher, Wissenschaftsjournalist, Stichwort Extremwetterkongress. Wenn wir die maritime Branche hier anschauen, Malte Siegert, wir haben schon viel gehört auf dieser Konferenz. Hast du das Wort Klima schon mal gehört?
Also ich muss sagen, ja, am Rande schon taucht es mal auf, aber es ist nicht das zentrale Thema, was es eigentlich sein müsste, wenn man eben gerade auf die Klimafolgen schaut und sieht, was uns das kostet, wenn wir heute nichts tun. Und ich kann nur feststellen, dass bei dem, was hier besprochen wird, in der Gegenwart nichts getan wird und dass das wahrscheinlich in der Zukunft extrem viel Geld kosten wird.
Frank Böttcher, da hat sich ja gesellschaftlich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Wir haben geopolitische Krisen, das ist klar. Aber dass das Thema Klimaschutz und Klimaveränderung inzwischen so wenig eine Rolle spielt bei all dem, was wir hier diskutieren, wie kann man sich das erklären?
Ja, das überrascht schon ein bisschen, weil wir hier auf der Nationalen Maritimen Konferenz sind. Maritim heißt die Grenze auch zwischen dem Land und dem Ozean. Und wir sehen, dass der Ozean da draußen immer weiter steigt. Im Moment verdoppelt sich die Anstiegsrate alle 20 Jahre. Nach 1993 waren es noch 2,1 Millimeter pro Jahr. Seit 2013 sind es 4,2 Millimeter pro Jahr. Und steigt dieser Meeresspiegel mit dieser Dynamik weiter an, dann wird am Ende dieses Jahrhunderts der Meeresspiegel jedes Jahr um 6 bis 7 Zentimeter an der deutschen Nordseeküste und natürlich auch an der deutschen Ostseeküste ansteigen. Und das, ehrlich gesagt, ist dann schneller als der normale Planungshorizont einer norddeutschen, auch beschleunigt arbeitenden Behörde. Und dann merkt man schon, eine ganz große Herausforderung liegt in der Beschleunigung der Prozesse, der Genehmigungsverfahren, der Umsetzung auch von Anpassungslösungen.
Diese Klimaveränderungen, die sind natürlich auch, wenn man es recht bedenkt, Chancen für die Wirtschaft. Denn die Wirtschaft, der Hafenbau zum Beispiel, die maritime Branche, die Schifffahrt, die müssen sich ja auf all das einstellen, was da kommt. Das könnte ein Innovationsmotor sein, wenn man es richtig nutzt. Fehlt da die Idee?
Na, es fehlt vor allen Dingen, glaube ich, die Perspektive für das, was an Dynamik da kommt. Also wenn man jetzt 1,3 Milliarden investiert in einen neuen Hafen für die Bundeswehr, für die Marine in Bremerhaven, dann muss man eigentlich jetzt schon eine Hafenstruktur planen, die mit dem Meeresspiegel wachsen wird. Der Meeresspiegel wird bis zum Ende des Jahrhunderts etwa 1,70 Meter höher liegen als das, was wir jetzt haben. Das heißt, das, was man jetzt vielleicht in den nächsten 10 Jahren in Spundwände investiert, in Kaimauern investiert, muss eben so angelegt sein, dass es auch bei einem sehr viel höheren Meeresspiegel in 80 Jahren noch funktioniert. Denn so eine große Hafeninfrastruktur baut man nicht für 20 Jahre.
Malte Siegert, dann kommt versteckt immer mal die Bemerkung, Ökologie und Ökonomie müssen Hand in Hand gehen. Was heißt das denn?
Ja, das habe ich vorhin auch gehört. Tatsächlich wurde das auch gesagt. Aber ich sehe eben, dass man das zwar wichtig findet, ökologische Fragen, aber dass sie in der Abwägung natürlich in Wahrheit nachher keine Rolle spielen. Wenn es jetzt genau um das Thema Hafenausbauten geht, dann baut man weiter in das Wattenmeer hinein, in die Ökosysteme hinein, als gäbe es keinen Morgen. Und da, finde ich, muss es eben wirklich mehr Bewusstsein geben für die ökologischen Fragen, die sich die Beteiligten ja auch auf die Fahnen schreiben. Und ich sag mal so, in Montreal hat auch die Bundesregierung unterschrieben, 30% der Land- und 30% der Seeflächen unter Schutz zu stellen. Was aber momentan passiert, ist das Gegenteil. Wir nehmen eigentlich immer mehr Land, landseitig, weil wir immer mehr sozusagen Wirtschaftsstandorte ausbauen. Aber seeseitig passiert natürlich mit Offshore-Wind und mit vielen anderen Begehrlichkeiten, aber auch in diesem Übergangsbereich zwischen Land und Meer, wie Frank das gerade gesagt hat, natürlich genau das Gegenteil. Und wenn wir das nicht wirklich vernünftig austarieren, dann haben wir nicht nur nachher ein ökonomisches Problem, sondern auch ein größeres ökologisches Problem.
Ja, und ich glaube, dass die Kombination zwischen wirtschaftlichem Interesse und Interesse für die Umwelt durchaus noch besser kombinierbar sein kann. Wir sehen Beispiele in Dänemark, von denen ich ganz beeindruckt war, die mich doch inspiriert haben, zu sagen, naja, man kann sozusagen im Vorwege eines Projektes ja darüber diskutieren und zählen, wie viel Biodiversität habe ich in einem Gebiet, das eben sich verändern soll durch irgendeine Baumaßnahme. Und wenn man dann eben eine Vereinbarung trifft, die festlegt, dass danach, nachdem die Maßnahme ergriffen worden ist, diese Biodiversität wieder da sein muss, diese Vielfalt wieder da sein muss und idealerweise mindestens der gleiche Stand oder besser, dann kann man eben auch Win-Win-Situationen erzeugen, die gleichzeitig dann auch die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich beschleunigen.
Was wäre denn euer Wunsch, was wäre ein Erfolg dieser nationalen maritimen Konferenz aus eurer Sicht?
Also ich würde mir wünschen, dass als Signal ausgeht, dass wir eine nationale maritime Politik bekommen, die weg von den Föderalstaaten geht, weil das nämlich auch den Vorteil hat, dass wir Steuergeld sparen und nicht an jedem Standort Geld ausgeben. Aber es hat auch den Vorteil, dass wir eben auch unnötige ökologische Einflüsse an unterschiedlichen Standorten vermeiden, weil eben die Häfen sich stärker auch miteinander ins Benehmen setzen und gucken, wo ist eigentlich was wirklich sinnvoll.
Ich würde mir wünschen, dass wir eine Konzeption Küste 2100 entwickeln mit all den Partnern, die vor allen Dingen bei den Investitionsprogrammen daran beteiligt sind, um die Investitionsentscheidungen, die man jetzt trifft, schon mit der Kenntnis dessen, was in 2100 durch den Meeresspiegelanstieg an Küstenveränderungen kommt, zu berücksichtigen.
Das waren der Wissenschaftsjournalist Frank Böttcher und Malte Siegert vom Naturschutzbund Deutschland auf der Nationalen Maritimen Konferenz in Emden.
Das Hamburger Hafenkonzert bei der Maritimen Konferenz in Emden. Gabi Bornheim, Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder. Die Reedereien haben mal goldene Zeiten gehabt, als die letzten großen Krisen waren. Ist das im Moment auch so?
Die Frage beinhaltet ja so ein bisschen, sind wir Krisengewinner, Herr Lehmann? Das würde ich gerne von mir weisen. Wir sind nicht das Problem. Wir sind Teil der Lösung für diese Krisen. Ohne uns, unsere Schiffe, würde ihr Morgenkaffee nicht getrunken werden können, weil er schlicht nicht im Regal stehen würde. Die Kiwi würde sie auch nicht am Frühstückstisch beglücken. Das heißt, wir haben mit den deutschen Reedereien, aber natürlich auch mit der internationalen Schifffahrt, tragen wir alle zur Versorgungssicherheit bei. Und ohne Schifffahrt ist nichts möglich. Sie haben den schönen Satz, no shipping, no shopping. Das ist bittere Realität. Und wir haben ja jetzt gesehen, in den Krisen und Kriegen der letzten Zeit, nehmen Sie den Ukraine-Krieg, die Blockade im Schwarzen Meer, wir haben den Suezkanal, der durch die Angriffe der Houthi-Rebellen gestört ist, so dass wir eben auch langwierige und kostenintensive Umroutungen ums Kap der Guten Hoffnung vornehmen müssen. Sie haben jetzt seit dem 28. Februar die Blockade der Straße von Hormuz. Wir haben dort einen Krieg, der uns alle betrifft. Und das führt zu steigenden Kosten. Es führt nicht immer gleich zu steigenden Einnahmen.
Wie kann eine Reederei sich auf solche Krisen vorbereiten? Wie kann sich Reedereien letztendlich wappnen, um diesen Krisen, die ja oftmals mittlerweile nicht mehr vorhersehbar sind, kommen?
Das Stichwort der maritimen Konferenz ist ja Resilienz und genau darum geht es. Und Resilienz können Sie nicht verordnen, Resilienz müssen Sie organisieren und das tun Reedereien Tag für Tag. Wir müssen unsere Mannschaften auf Krisensituationen vorbereiten. Das ist aber auch unser tägliches Brot. Wir gehen ja mit den Unwillen, Wirklichkeiten der Elemente um. Wir sind ja schon sehr resilient. Das ist quasi in unserer DNA. Wenn Sie zur See fahren, dann sind Sie resilient, dann müssen Sie das sein. Das bedeutet aber auch immer, dass bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen. Dazu gehört natürlich die Sicherung dieses Standortes, die Wettbewerbsfähigkeit, ohne die wir diesen Standort hier vergessen könnten. Personal, wir brauchen die Menschen. Und wir brauchen die sicheren Seewege.
Der Verband Deutscher Reeder hat einen sogenannten Seedienst vorgeschlagen. Hintergrund, man diskutiert ja in Deutschland über die Einführung einer Wehrpflicht wieder. Seedienst soll bedeuten, Menschen, die sich entscheiden für Arbeit auf einem Schiff, sind erstmal vom Wehrdienst ausgenommen, können letztendlich das auch für eine Ausbildung sich anrechnen lassen und werden damit quasi verschont. So etwas gab es früher schon mal. Wir hören durchaus vom politischen Berlin positive Signale. Wie schnell kann sowas umgesetzt werden?
Das ist eine Idee, die wir entwickelt haben, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund des Iran-Krieges. Wir sehen, wir haben Bedarf an Fachkräften. Da streiten wir uns mit ganz vielen anderen Branchen um die klügsten und die besten Kräfte. Und das wäre eine Möglichkeit, jetzt noch auch schon gerade auch auf der Basis des freiwilligen Wehrdienstes zu sagen, ich lasse 12 Monate vielleicht, wie man sonst als im freiwilligen sozialen Jahr, dann hat man eben 12 Monate an Bord eines Schiffes im Rahmen des Seedienstes. Diese Zeit sollte dann anrechenbar sein auf eine spätere Ausbildung. Wenn man das nicht macht, kann man aber im Ernstfall, weiß man dann, wie ein Schiff betrieben wird. Und gut, also die Ausbildung zu einem qualifizierten Offizier ist natürlich wesentlich länger, aber man hat schon mal einen Teil gesehen und man weiß wenigstens, wie es an Bord zugeht. Und Sie sehen schon, da sind so viele Dinge, die damit einhergehen. Sie würden ja zusätzlich an Bord eingesetzt werden. Sie würden kein dort eingesetztes Besatzungsmitglied ersetzen. Sie würden on top kommen. Das heißt, das muss man auch entsprechend organisieren. Wie wird die Bezahlung sein? Die müssen natürlich bezahlt werden. Macht es die Reederei? Gibt es dafür eine entsprechende Förderung? All das sind Dinge, die natürlich noch zu klären sind. Aber der Gedanke, dass der hier fruchtet, das stimmt mich sehr positiv, weil aus meiner Sicht ist eben wirklich einerseits die Bedeutung auch der Schifffahrt nochmal unterstreicht. Wir brauchen einsatzfähige Schiffe. Schiffe sind nur dann einsatzfähig, wenn sie die Menschen an Bord haben. Und dann eben auch, wie es eben auch früher war, Sie haben das gesagt, wenn man in bestimmten Bereichen tätig war in der Marine, in der Handelsschifffahrt, dann wurde man eben als unabkömmlich gestellt. Und das könnte auch ein Konzept für die Zukunft sein.
Alle 2 Jahre trifft sich die maritime Branche zu einer nationalen maritimen Konferenz. Jetzt waren es diesmal 3 Jahre Pause zwischendurch. Wenn Sie das vergleichen mit vergangenen Konferenzen, da ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung wenig nachgegeben. Haben Sie die Hoffnung, dass hier ein neues Aufbruchssignal ausgeht?
Ich bin grundsätzlich Optimistin und insofern hoffe ich, dass das so sein wird. Aber ich denke mal, die Häufigkeit der Krisen und Kriege ist so stark, dass die Notwendigkeit, und das ist auch das, was ich hier gespürt habe, einen großen Konsens gibt, wir müssen etwas tun. Wir dürfen nicht nur immer noch reden, sondern wir müssen jetzt wirklich ins Tun kommen. Das sagt sich natürlich auch immer so schön, aber es ist ein einheitliches Verständnis über alle Parteigrenzen hinweg, glaube ich, schon zu spüren. Schifffahrt, der maritime Bereich ist wesentlich. Es sind 60% des deutschen Im- und Exports, die über den Seeweg gehen. Wie gesagt, der Kaffee, den Sie jetzt wahrscheinlich hier heute trinken werden, wenn Sie das Hafenkonzert hören, der kommt nicht nur aus dem Supermarkt um die Ecke. Der hat einen weiten Weg hinter sich und der war auf einem Schiff.
Nationale Maritime Konferenz. Das waren 2 intensive Tage in der vergangenen Woche in Emden. Das letzte Wort aus Ostfriesland, das kommt vom Gastgeber der Nationalen Maritimen Konferenz. Das ist der maritime Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploss. Wie sieht seine Bilanz der beiden Tage aus? Was nimmt er mit?
Das war insgesamt eine sehr erfolgreiche nationale maritime Konferenz, weil wir auf der einen Seite deutlich gemacht haben, dass das nicht nur Themen sind, die für die norddeutschen Bundesländer wichtig sind, sondern die gehen das ganze Land an. Und der Auftritt von Henrik Wüst hat das heute auch nochmal unterstrichen. Das ist eine sehr wichtige Grundlage für die Zukunft, weil wir ja mehr Investitionen in die maritime Infrastruktur dringend brauchen und wir auch mehr Wettbewerbsfähigkeit brauchen. Wir haben bei der Nationalen Maritimen Konferenz deswegen zum Beispiel auch angekündigt, dass wir die Tonnagesteuer auf Offshore-Schiffe ausweiten wollen. Das wird auch die Offshore-Industrie im Norden nochmal nachhaltig stärken. Und wir haben auch hier darüber gesprochen, wie viele neue Jobs in der maritimen Industrie entstehen werden. Die maritime Industrie ist eine echte Wachstumsbranche in Deutschland, die boomt. Und das wollen wir auch mit unterschiedlichen politischen Maßnahmen untermauern und fördern, beispielsweise der Ausweitung der maritimen Forschungsprogramme oder der Aufnahme der Werften in das Großbürgschaftsprogramm des Bundes. Und die Botschaft ist, die maritime Wirtschaft, die ist enorm wichtig für unser Land, für uns als Exportnation, für unsere Energieversorgung, aber auch vor allem mit im Hinblick auf die Sicherheit unseres Landes.
Sagt der maritime Koordinator der Bundesregierung Christoph Ploss. Wir werden beobachten, was wirklich umgesetzt wird. Und von den Teilnehmern der Konferenz hört man vor allem eins, wichtig sei, nicht nur zu reden, sondern einfach zu machen. Es braucht Tempo, um die maritime Wirtschaft zu stärken und den Aspekt der Sicherheit besonders im Auge zu behalten.
Und das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. In der kommenden Woche ist Hafengeburtstag hier in Hamburg. Es ist der 837. Wir erzählen aus diesem Anlass die Geschichte des Hamburger Hafens.
Für heute war's das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünschen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer. Tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.